ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Einen Tag nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin waren die Straßen heute wieder voll. Allerdings kamen die Menschen zum Trauern und aus Solidarität zusammen. Und nicht nur sie stellten sich die Frage, wie kann es sein, dass jemand, der der Polizei als radikaler Islamist bekannt war, die Chance hatte, diese Tat zu begehen. Eine Frau war gestern Abend gestorben und 29 Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen tot. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Aus Berlin berichten Kerstin Breinig und Grit von Petersdorf.
Spandau im Westen Berlins. Spezialeinsatzkräfte durchkämmen seit dem Nachmittag eine Kleingartensiedlung. Hier finden sie den tatverdächtigen Attentäter Abdul B. Dann, so heißt es, geht er mit einem Messer auf die Beamten los. Sie schießen ihn nieder, er stirbt kurz darauf, trotz Wiederbelebungsversuche. In der Laube haben sich drei weitere Personen aufgehalten, sie sind zurzeit in Gewahrsam. Onno Bartels sucht heute nochmal den Ort auf, an dem er gestern Abend das Attentat miterlebte, im Tiergarten. Er war mit dem Fahrrad unterwegs.
Also ich war da an dem Gedenkmal der Homosexuellen und habe von dort aus das mitbekommen, die Schreie. Habe dann von dort aus hierher geguckt und sah dann erst ein Auto von hier dieser Richtung hier kommend.
Die Reifenspuren sind noch deutlich zu erkennen. Man sieht, wie das Fahrzeug an den Bäumen entlang schrammte. Erst allmählich realisierte Onno Bartels, dass das Fahrzeug ganz gezielt auf Menschen gelenkt wurde, um sie zu verletzen oder zu töten. Eine Jagd auf Menschen im Tiergarten, während vor dem Brandenburger Tor, also ganz in der Nähe, die CSD-Show lief. Die Stimmung war ausgelassen. Es wurde unbeschwert gefeiert. Dann das abrupte Ende.
Bitte euch in den hinteren Bereich zu gehen. Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden.
Es folgte die Aufforderung, ruhig nach Hause zu gehen. Bald wurde klar, es hatte einen Anschlag gegeben mit zahlreichen Verletzten und einer Toten. Es gab auch Stichverletzungen. Ein Anschlag aus islamistischen Motiven, das war relativ schnell offensichtlich. Und auch, dass der mutmaßliche Attentäter schon Polizei bekannt war. Er hatte bereits eine Bewährungsstrafe hinter sich und wurde überwacht. Aber es gelang ihm offenbar trotzdem, mit dem Wagen in den Tiergarten zu gelangen. Da sind noch Fragen zu klären.
In der Tat wird zurzeit sehr die Frage danach gestellt, wie kann eigentlich bei jemandem, den man als Gefährder identifiziert, eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch dem wird detailliert nachgegangen.
Der Bundeskanzler ruft heute vor dem Gedenkgottesdienst zum Zusammenhalt auf.
Diese Taten haben nur einen Zweck. Sie wollen unsere Gesellschaft spalten. Sie wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben, nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit.
Gestern wurde hier noch gefeiert am Brandenburger Tor, heute Fassungslosigkeit und Schweigen. Es geht auch darum, sich gegenseitig Halt zu geben.
Ich bin sprachlos, wütend, traurig. Ich weiß gerade auch nicht, wohin mit meinen Gefühlen.
Das ist das Ziel solcher Anschläge, dass wir unsichtbar gemacht werden, dass wir uns zurückziehen mit unserer Angst. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Viele, die gestern noch gefeiert haben, sind heute wiedergekommen. Blumen und Texte am Tatort. Sie wollen zeigen, dass sie keine Angst haben.
Und damit zu unserem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Holger, wir haben gehört, der Mann, also der mutmaßliche Attentäter, war Polizei bekannt, gehörte zur radikal-islamistischen Szene. Und viele fragen sich heute, wie bekannte Gefährder überhaupt Gelegenheit zu so einer Tat bekommen können.
Ja, eine gute Frage. Die Antwort ist, es gibt sehr viele von ihnen. Es gibt mehrere hundert als gewaltbereit eingestufte islamistische Gefährder, sodass es für die Polizei eine Frage der Priorisierung ist. Im Grunde, wenn es sein muss, täglich, auf jeden Fall wöchentlich festzulegen, wer aus diesem großen Feld von Personen ist quasi der Gefährlichste unter den Gefährlichen. Und das wird eine entscheidende Frage für die kommenden Tage sein, wie hier bei Abdul B. der Vorlauf war. Es ist ganz klar, dass er als gewaltbereiter Gefährder eingeschätzt worden ist. Und jetzt ist eben die Frage, wie hoch ist er da eingestuft worden, was genau ist getan worden und warum ist nicht aufgefallen, dass er sich sich offensichtlich mit einer Tatvorbereitung beschäftigt hat. Aber ich würde da nicht zu vorschnell urteilen wollen. Wir kennen ja im Augenblick noch nicht einmal ganz genau seine Rolle in dem Anschlag. Ist er am Steuer gesessen? War er in dem Fahrzeug? Hat er das Fahrzeug in Anführungszeichen nur besorgt? Klar ist nur, er hatte diese große Vorgeschichte inklusive des Versuches zum sogenannten IS zu reisen. Und klar ist auch, man kann ihn nicht mehr fragen. Er ist tot.
Das heißt, es ist auch weiter unklar, ob der mutmaßliche Täter alleine war oder ob er eben doch Helfer hatte oder einem Netzwerk angehörte?
Ob er Helfer hatte im praktischen Sinne, dass da vielleicht, wenn er denn selber im Auto war, da noch jemand bei ihm war. Es gibt ja auch einen zweiten Verdächtigen. Ob er angeleitet worden ist, ob er in den letzten Stunden und Tagen vor der Tat Kontakt gehabt hat. Es gibt immer wieder Fälle, in denen sogenannte Operateure des IS quasi so eine Art virtuelles Händchenhalten machen, über Mobilkommunikation genau sagen, was der nächste Schritt sein soll. Das ist alles noch unklar. Und deswegen kommt es ganz entscheidend darauf an, bevor man ein Urteil darüber spricht, wie dieser Fall gelaufen ist, dass wir hier noch mehr wissen. Aber ganz klar ist, ein dringend Tatverdächtiger an diesem schrecklichen Anschlag ist jemand, den die Polizei schon als sehr gewaltbereit kennengelernt hatte. Und das ist natürlich alles andere als eine gute Nachricht.
Und welche Konsequenzen könnte das alles nun haben?
Es wird die Debatte über die islamistischen Gefährder noch einmal befeuern. Es wird die Frage noch einmal aufwerfen, wie kann diese sehr große Gruppe von Personen so überwacht werden, dass keine Fehler gemacht werden? Und es wird natürlich geguckt werden, wie vergleichbar ist dieser Fall eigentlich zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz 2016. Danach hat es ja eine breite Debatte gegeben. Und ehrlicherweise, einiges von dem, was wir bislang wissen, erinnert schon sehr an diesen Fall. Und nachdem alle gelobt haben, aus diesem Fall sind Konsequenzen gezogen worden, wird die dringende Frage sein, und hier, wie ist es hier gewesen? Hat das alles hier besser geklappt? Ich traue mir heute Abend dazu noch kein abschließendes Urteil zu.
Danke dir, Holger. Holger Schmidt, unser ARD-Terrorismus-Experte.
Gern.
Der inzwischen getötete mutmaßliche Attentäter war also den Behörden bekannt und sollte an Beratungsgesprächen zur Deradikalisierung teilnehmen. Er hatte Kontakt zum Violence Prevention Network in Berlin und der Mitbegründer des Projekts, der Pädagoge Thomas Mücke, ist uns zugeschaltet. Wie haben Ihre Mitarbeiter Abdul B. denn erlebt?
Sie haben versucht, herauszufinden, ob es eine Arbeitsgrundlage mit ihm geben kann. Er war sehr freundlich gewesen, nicht aggressiv, aber doch in seinen Antworten sehr angepasst und sehr ausweichend, was seine ideologischen Einstellungen angeht. Und wir haben bis zu dem Termin, den zweiten Termin, noch nicht erkennen können, ob wir mit ihm eine Arbeitsgrundlage finden können. Wir hätten jetzt nächste Woche einen dritten Termin gehabt. Wenn es so geblieben wäre, hätten wir gesagt, erfüllt nicht die Voraussetzungen, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Dann hätten wir die Erfüllung der Weisungsauflage zurückgegeben.
Was hatte das bedeutet?
Das hätte bedeutet, dass geschaut wird, ob ein anderer Träger, eine andere Organisation es durchführen kann oder beziehungsweise, dass es dann zum Richter zurückkommt, der dann erstmal dann schauen muss, wie geht er jetzt mit der Situation um. Aber eine Weisung ist ja eine Zwangsauflage. Und das Urteil war auch noch nicht rechtskräftig, das kam nochmal erschwerend hinzu. Aber wir brauchen eine gewisse Bereitschaft und eine gewisse Offenheit, damit wir mit einer Person arbeiten können. Ansonsten werden solche Weisungen eventuell auch instrumentalisiert und benutzt.
Wie kann man vor allem junge Menschen mit klaren Feindbildern denn überhaupt überzeugen, solche Feindbilder abzulegen? Sie arbeiten ja mit vielen.
Ja, also wichtig wäre, dass die Feindbilder überhaupt benannt werden, also dass wir wissen, diese Person hat ein ideologisches Denken, wo sie anderen Menschen, Gruppen feindlich gegenüberstehen, sogar eventuell deren Existenzrechte ablehnen. Wir brauchen diese Erzählung, dass wir uns mit der Person auseinandersetzen können. Dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten im Deradikalisierungsprogramm, wie wir Veränderungen herbeiführen können. Das ist aber ein längerer Prozess. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, das läuft jetzt mal in einigen Sitzungen zu einem erfolgreichen Ergebnis, sondern da sitzen wir, wir haben mit unseren Fällen, wir haben sehr viele auch Hochrisikopersonen. Das sind schon Prozesse, die wir dann 1, 2, 3 Jahre begleiten müssen.
Wie kann man denn dann überhaupt erkennen, ob jemand gefährlich ist?
Ja, die Gefahrenrelevanz ist Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden. Hier in Deutschland ist es ja so, dass die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Denn eine der Zielsetzungen, die wir alle haben, ist, dass es keine Gefahr für die Öffentlichkeit oder für andere Menschen gibt. Deswegen ist es sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit der Polizei auch zu haben. Und dann schaut man nach, ist diese Person noch aktiv in der extremistischen Szene? Aber wir schauen auch nach, ob die Person sich langsam auch von extremistischen Erzählweisen distanzieren kann, dass sie eigene Gedanken entwickelt und sich und eigenständig denkt. Und da müssen wir natürlich schauen, das ist der sozialarbeiterische Kontext, wie weit können wir eine soziale Integration herbeiführen, damit die Person sozusagen die Brücke zu dieser Gesellschaft auch wieder gefunden hat. Und zum Schluss müssen wir schauen, ist die Person krisenfest? Das heißt, wie geht sie auch in Zukunft mit persönlichen Krisen um, damit es nicht hier zu einem Rückfall kommt. Und wir haben von den 490 Fällen, mit denen wir gearbeitet haben, im islamistischen Kontext, eine Rückfallquote von einer Person gehabt. Das ist eine sehr geringe Zahl, aber jeder Rückfall hat natürlich ganz schreckliche Konsequenzen.
Ja, mit Blick auf den aktuellen Fall hat Innenminister Dobrindt heute Abend gesagt, man müsse klar sagen, dass die Deradikalisierung eben nicht immer funktioniere. Was macht man denn dann?
Also die Radikalisierung funktioniert dann, wenn man sie beginnen kann und wenn man diesen Prozess durchführen kann. Hier haben wir in diesem konkreten Fall eine Situation gehabt, wo das Deradikalisierungsprogramm nicht begonnen hat. Und es wäre auch nicht begonnen worden, wenn wir bei der Einschätzung geblieben wären, dass diese Person nicht zugänglich ist. Und wenn eine Person nicht zugänglich ist, dann kann natürlich immer noch eine Gefahr für die Öffentlichkeit immer noch sehr präsent sein, auch wenn es sehr abstrakt ist, weil es keine konkreten Bedrohungshinweise gibt. Die hatten wir auch nicht. Aber dann ist es natürlich Aufgabe der Sicherheitsbehörden.
Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Vielen Dank, Thomas Mücke vom Violence Prevention Network, ein Projekt zur Deradikalisierung von Gefährdern und mutmaßlichen Extremisten. Dankeschön.
Gerne und danke.
Und am früheren Abend habe ich mit Johannes Kram gesprochen. Er war gestern Abend auf dem CSD dabei und ist Autor und Podcaster. Herr Kram, wie haben Sie den gestrigen Abend und die Zeit danach bis jetzt erlebt?
Ich stand am Brandenburger Tor, Backstage, war im Gespräch und innerhalb von ganz kurzer Zeit ist diese ganze Veranstaltung implodiert. Also man wusste gar nicht, was passiert. Diese Trennwände gingen auf, das heißt, alle Leute wurden nach Hause geschickt. Das war eine große, auf einem großen Screen stand Evakuierung. Es wurde nicht gesagt, worum es geht und trotzdem hat, glaube ich, jeder genau verstanden, worum es geht. Und da hat sich diese große Gruppe aufgelöst. Das war in Anführungszeichen sehr zivilisiert, wenn man überlegt, dass vorher ja große Stimmung war, es wurde Alkohol getrunken, dass eine Veranstaltung innerhalb von einer Sekunde so nicht das Gegenteil verkehrt, das war schon sehr gespenstisch.
Wie war es dann am heutigen Tag?
Ja, man hat ja gestern Abend schon gehört, dass es ein Todesopfer gibt und dass drei Menschen mit dem Leben ringen und natürlich, glaube ich, hat die ganze Community das verfolgt und gehofft, dass die das überleben.
Nun ist die queere Community ja regelmäßig Beschimpfungen und auch Bedrohungen ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, jeder, der in den letzten 10 Jahren auf den CSD gegangen ist, wusste, dass sowas mal passieren kann, dass wir im Fadenkreuz stehen. Wir werden von verschiedenen Seiten angegriffen. Es gibt jeden Tag homophobe Übergriffe. Und ich glaube, es ist ja so schrecklich, es ist schon ein bisschen eine Gewohnheit geworden. Man hat das so ein bisschen im Kreuz, man blickt sich um, man passt ein bisschen auf, wo man ist. Das heißt, es bedarf schon wieder Mut, auf die Straße zu gehen. Und genau darum geht es ja, dass man gemeinsam mutig ist, dass man gemeinsam sich zeigt, dann ist es einfacher. Und das ist ein Sinn von CSD. Und dass der gestern so zerstört worden ist, das macht es natürlich alles noch viel schlimmer.
Nun soll der mutmaßliche Täter ja radikaler Islamist gewesen sein und als solcher bekannt gewesen sein. Welche Gefahr geht jetzt von dieser gesamten Szene insgesamt ohnehin für Ihre Community aus?
Ja, offensichtlich eine sehr große. Und offensichtlich ist Islamismus auch gerade in Berlin ein großes Problem. Und da muss ganz bestimmt mehr getan werden. Und deswegen verstehe ich die Diskussion auch, was sicherheitspolitisch und alles gemacht werden muss. Trotzdem, wir in Berlin wissen auch, dass man so ein Problem nicht einfach nur abschieben kann und wegsperren kann. Sondern wir leben hier in Berlin so eng aufeinander wie nirgendwo in Deutschland. Und Es ist, wenn es der Verdächtige wirklich war, dann ist es jemand, der hier aufgewachsen und hier sozialisiert ist. Und ich glaube, wir müssen auch gucken, wie wir Menschen erreichen und wie wir Menschen erreichen, dass sie in der Gesellschaft bleiben. Der CSD ist die größte Bürgerrechtsbewegung in Deutschland. Hier kommen Menschen zusammen, die sonst nichts zu sagen hätten. Es sind Hunderttausende gewesen gestern. Und es funktioniert. Und der CSD ist ein gutes Beispiel darum, wie Gesellschaft kommunizieren, wie man klarkommen kann. Und wir hoffen, dass auch der CSD ein Signal ist, dass wir in unsere Gesellschaft noch mehr Menschen integrieren können. Und auch die, die uns hier nicht haben wollen.
Nun wird am nächsten Wochenende in Hamburg der Christopher Street Day auch dort eben gefeiert. Welche Auswirkungen wird Berlin nun auf Hamburg haben?
Ich habe heute das Statement von Bundeskanzler Merz gehört und ich glaube, viele in der Community sind gerade sehr entsetzt, dass er es nicht mal schafft, an so einem Tag wie heute die Community zu adressieren, gegen die dieses Attentat gerichtet war, und tut so, als ob das nur gegen die offene Gesellschaft war. CSD heißt sichtbar sein. Es gibt 800.000 Straßen in Deutschland, vielleicht auf 8 können Schwule und Lesben Hand in Hand durch die Straßen gehen und niemand wird angegriffen, weil er hetero ist. Und ich glaube, zu Hamburg, die Community versteht das, dass wir das müssen. Ich hoffe, der Bundeskanzler versteht es irgendwann auch. Und ich glaube, dass die CSDs auch zeigen werden, dass wir begriffen haben und wir mit der Gesellschaft hoffentlich einen Schritt weiterkommen und man bei den nächsten Demonstrationen diese Solidarität merkt, dass wir uns da nicht unterkriegen lassen wollen. Da ist die Gesellschaft hoffentlich weiter als ihr Bundeskanzler.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Johannes Kram, Autor und Podcaster zu queeren Themen in Berlin.
Vielen Dank.
Es sind zwei Worte, die immer wieder fallen, wenn über die Waldbrände in Spanien und Frankreich gesprochen wird. Unberechenbar und unkontrollierbar. Und beide zeigen, wie dramatisch die Situation dort ist. Trotz der Löschflugzeuge wie hier in Spanien breiten sich die Flammen weiter aus und es entstehen auch neue Feuer. In Frankreich haben die Brände die Großstadt Bordeaux so gut wie erreicht, berichtet Carsten Upadeck.
Ein Vorort von Bordeaux. Menschen werden am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen, um in Sicherheit gebracht zu werden. Eine Vorsichtsmaßnahme. Denn die Flammen sind bis auf wenige Kilometer an die Großstadt im Südwesten Frankreichs herangerückt. Solange das Feuer nicht unter Kontrolle ist, wird es keine Rückkehr in diese evakuierten Ortschaften geben. Es ist nicht unter Kontrolle. Es wird sich weiter ausbreiten und die Lage wird sich je nach Wetterbedingungen möglicherweise sogar noch verschlimmern. In die Stadt haben sich auch deutsche Touristen gerettet. Doch der Rauch ist hier zu spüren.
Ein leichtes, stechendes Gefühl in Nase und teilweise auch Lunge. Nach und nach haben ja immer mehr Leute auch ihre Masken an.
Es ist ein wenig eine mulmige Stimmung, die aber nicht so ganz greifbar ist, weil es halt keine offiziellen Durchsagen gibt oder Ansagen gibt, was man jetzt genau zu tun hat.
Tausende harren in Bordeaux in Notunterkünften aus. Der Bürgermeister betont aber, aktuell sei die Stadt nicht in Gefahr. Es kursieren einige Falschmeldungen in Medien. Derzeit findet keine Evakuierung von Bordeaux statt. Auf diesem Campingplatz etwas außerhalb sitzt Familie Franz aus Rheinland-Pfalz fest. Auf der anderen Seite des Sees ginge es nach Hause, aber dort sind die Feuer. Die Urlauber wollten weg, mussten dann aber wieder umkehren.
Richtung Bordeaux waren schon mehrere Straßen gesperrt und irgendwann kamen wir dann in immer dichteren Qualm rein und sind dann wirklich durch ganz fiesen Rauch durchgefahren und dann habe ich dann die Nerven verloren und bin dann doch wieder zurückgefahren.
Auch Spanien kämpft gegen die Flammen. In der Umgebung von Madrid und angrenzenden Provinzen sind die Häuser zehntausender Menschen betroffen. Die Brände weiter nicht unter Kontrolle, auch wenn es dank besserer Wetterbedingungen Fortschritte gebe, sagt der Ministerpräsident. Es stehen schwierige Stunden bevor. Es stimmt zwar, dass die letzte Nacht sehr positiv verlaufen ist, aber wir müssen abwarten. Bei einem gestern ausgebrochenen Brand in der Nähe der Küstenstadt Valencia ist laut Lokalregierung ein Mann ums Leben gekommen. Zurück in Frankreich. Mit schweren Maschinen versuchen Einsatzkräfte bei Bordeaux, Bäume und Vegetation zu roden. Die Strategie ist, dem Feuer so viel Brennstoff wie möglich zu entziehen, ihm den Weg abzuschneiden durch einen ausreichend breiten Streifen. Familie Franz will in den nächsten Tagen noch einmal probieren, einen Weg nach Hause zu finden, über eine alternative Route. In Spanien und Frankreich geht der Kampf gegen die Flammen weiter.
Und unser Reporter Kai Rinecker, der für uns die Feuer in Frankreich seit Tagen im Blick hat, ist inzwischen in Bordeaux. Kai, wie gehen denn die Menschen dort mit dieser Gefahr, ja, des immer näher rückenden Feuers um?
Ja, hier im historischen Zentrum von Bordeaux, da hat man das Gefühl, dass das Leben noch relativ normal verläuft. Aber es liegt hier ein ganz starker Brandgeruch in der Luft, und zwar in der gesamten Stadt mittlerweile. Es steht auch so eine Rauchwolke über der Stadt, es ist nicht so ganz dunkel, aber es sieht so aus, als wenn es regnen würde. Am Ende ist es Rauch, und dieser Rauch ist schon über ganz Frankreich gezogen. Es gibt Berichte davon, dass der sogar in Lyon, in der Franche-Comté und sogar im südlichen Elsass inzwischen angekommen sein soll. Daran sieht man, wie groß dieser Brand eigentlich ist. Und es gelingt den Einsatzkräften hier einfach nicht, diesen Brand unter Kontrolle zu bringen. Und letzte Nacht gab es wieder so ein Horrorszenario, weil eben der Brand gewissermaßen ausgebrochen ist aus den bisherigen Schutzlinien, die da aufgebaut wurden. Und zwar ausgerechnet in Richtung Bordeaux. Und das will man natürlich mit aller Gewalt auch diese Nacht wieder verhindern. In den Krisenstäben wird sicherlich schon wieder fieberhaft daran gearbeitet, ob es weitere Evakuierungen geben muss. Es soll morgen noch mal eine Sondersitzung der französischen Regierung mit Staatspräsident Macron geben. Und nächste Woche steigen die Temperaturen hier in Bordeaux schon wieder auf 41 Grad.
Danke dir, Kai, nach Bordeaux. Ja, und auch in Spanien nähern sich die Feuer weiter. In diesem Fall der Hauptstadt Madrid, und damit zu Christina Böker. Christina, auch du berichtest seit Tagen vom vergeblichen Versuch, die Feuer zu löschen. Wie ist die Situation im Moment?
Ja, die Lage ist hier auch einfach immer noch ein bisschen unübersichtlich, allein wegen der schieren Größe dieses Feuers, was wir hier beobachten im Raum von Madrid. Es sind ja zwei Feuer schon zusammengewachsen am dritten Tag, und gestern sind dann sich die anderen beiden Feuer noch mal sehr nahe gekommen. Das in Avila, in der Provinz Avila, das ist mittlerweile 50.000 Hektar, das hinterlässt mittlerweile 50.000 Hektar verbrannte Fläche und ist damit der größte Brand, den Spanien überhaupt bisher erlebt hat. Und weder dieses Feuer noch das, was ganz nah ist und quasi wie eins ist mit dem Feuer, das in der Region Madrid, beide sind noch nicht unter Kontrolle. Die Menschen hier zermürbt das langsam auch. Sie sind in Notunterkünften seit 4 Tagen zum Teil untergebracht, sind schon sehr lange dort, wissen nicht, wie es in ihrem Haus aussieht, wissen nicht, wie es weitergeht, wissen nicht, was sie womöglich verloren haben, wissen nicht, was mit ihren Nachbarn, mit ihrer Familie ist. Also große, große Ungewissheit. Man merkt langsam, dass die Stimmung angespannt ist. Der spanische Innenminister hat hier zuletzt vor einer halben Stunde eine Bilanz gezogen, hat gesagt, es ist heute besser als gestern, aber wir nähern uns nur mit kleinen Schritten einer Verbesserung. Und zusätzlich sind wir nicht da, wo wir eigentlich heute Abend jetzt gern gewesen wären. Also bisher keine Entwarnung, ein bisschen gedrückte Stimmung in Spanien, auch angesichts des zusätzlichen Brandes noch in der Region Valencia.
Dankeschön, Christina, für deine Schilderungen und Informationen aus Spanien zu den Waldbränden dort. Und dann fehlen noch die Aussichten für das Wetter bei uns in der Sendung. Pila, wie wird's denn?
Ja, morgen legt der Sommer noch mal so eine ganz kleine Pause ein, zumindest mal von der größten Hitze. Das ist auch dank eines Tiefdrucksystems über Skandinavien. Das zieht so langsam ostwärts ab, hinterlässt aber noch gemäßigte Luft. Im Norden Deutschlands meist nur 20 Grad morgen. Nach Süden hin geht es dann schon wieder in den sommerlichen Bereich von 26 bis 29 Grad. Im Süden Frankreichs sind wir da morgen schon bei 34 Grad. In Spanien bei 40 Grad. Und diese Hitze kommt in den nächsten Tagen dann auch über Frankreich bis zu uns. Mit einer südwestlichen Strömung sehen wir das ganz gut, wie sich die Hitze dann von Spanien über Frankreich, wo die Waldbrände auch gerade wüten, weiter zu uns auf den Weg macht. Und bei uns wird der Hitzehöhepunkt wahrscheinlich in der zweiten Wochenhälfte stattfinden, mit Höchstwerten von verbreitet 35 bis 40 Grad. Heute Nacht sind noch verbreitet Schauer unterwegs, vielleicht vereinzelt auch mal ein Gewitter. Die ziehen langsam ostwärts ab, werden insgesamt auch schwächer. Die Wolkenlücken sind nicht allzu groß, und auch morgen haben wir es noch mit vielen Wolken zu tun. Die Sonne zeigt sich ab und zu mal, ansonsten im Osten noch ein paar Schauer, aber auch in der Mitte können sich tagsüber noch mal wenige Schauer entwickeln. Von Westen und Südwesten her wird es dann immer sonniger. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 21 Grad am Oberrhein. Deutlich frischer wird es in Richtung Schleswig-Holstein mit 12 Grad. Morgen Vormittag und morgen Mittag dann vor allem in der Nordosthälfte gemäßigte Temperaturen 18 bis 23 Grad, im Südwesten bis 29 Grad. Dann kommt der Sommer eben mit der geballten Hitze zurück. Am Dienstag schon bis 33 Grad, und am Mittwoch legt es noch eine Schippe drauf bis zu 38 Grad und dann wird es aber noch ein Stück heißer.
Oh je, danke schön, Pilar, für diesen umfangreichen Ausblick. Ja, und damit endet unsere Tagesthemenwoche. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Susanne Stichler Sie dann hier. Ich wünsche Ihnen schon mal einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.